Tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Puh, jetzt. Da jetzt eins rüber zu gehen, das ist ganz gar nicht ohne. Aber danke, danke, dass du das teilst. Ich brauche einen Moment. Ich lese erstmal den Text mit euch. Thema ist Evangelisation für Unbegabte. Vielleicht fühlt sich jemand angesprochen. Ich auf jeden Fall. Und der Text ist Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Kolosser 4, 2 bis 6. Paulus schreibt: Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Amen. Jeder Christ ein Evangelist? Fragezeichen. Würdet ihr sagen? Ja, nein? Ja? Ja, ja, naja, ein paar. Abwarten, wenn ihr schon so fragt. Vielleicht können einige das nachempfinden. Manchmal ist man auf so christlichen Kongressen. Ich meine jetzt nicht unsere Konferenz von der letzten Woche. Und da wird eine Geschichte erzählt von einem Menschen, der als Evangelist unterwegs ist, die uns ermutigen soll, evangelistisch zu sein. Und das beinhaltet meistens eine Reise im Flugzeug. Soll ich? Wir haben ja Backup. Das beinhaltet meistens eine Reise im Flugzeug. Im Verlauf bricht dann irgendwie jemand neben dem in Tränen aus, auf einer Serviette wird das Evangelium erklärt und irgendwie wird dann auf der Flugzeugtoilette noch getauft oder so. Oder ein Friseurbesuch, wo dann, ich erinnere mich, das war ein sehr lautstarker deutscher Evangelist, der vor allem in Afrika beliebt ist, der dann erzählt, wie zum Schluss im Friseursalon alle in den abgeschnittenen Haaren knien und Buße tun. Und so, und ich höre solche Geschichten, ich finde das faszinierend. Ich freue mich da riesig drüber und denke gleichzeitig, okay, wenn ich beim Friseur bin, dann ist das Ergebnis, dass meine Haare ab sind, aber so, sonst nichts. Wenn ich im Flugzeug unterwegs bin, dann hoffe ich, dass mich keiner anspricht. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Aber es gibt, vielleicht kennt ihr das, dass jemand wollte dich offensichtlich ermutigen. Und du bist eher entmutigt. Und du denkst, okay, nee, das bin ich dann anscheinend nicht. Der Typ, da bin ich nicht. Und werde ich vielleicht auch nicht mehr. Man weiß es ja nicht, was der Geist noch tut. Aber so, und dann habe ich irgendwann gelernt, dass der Heilige Geist verschiedene Gaben gibt. Und unter anderem die Gabe der Evangelisation. Christian Schwarz, der da viel geforscht hat, diese Bücher geschrieben hat, kalkuliert irgendwie, das ist also educated guess wahrscheinlich über den Daumen, dass vielleicht 10% der Leute in der Gemeinde ungefähr Gabe der Evangelisation haben. Finde ich so aus Erfahrungswert, kann ich das so teilen. Und dann habe ich als Student irgendwann so einen Gabentest gemacht und gemerkt, aha, Gabe der Evangelisation ist nicht dabei. Bin ich also raus aus der Nummer? Oder wie ist das? Klingt irgendwie auch nicht richtig. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hin, alle Welt macht zu Jüngern, alle Völker. Manche sind dann ganz schlau und sagen, ja, waren ja nur die Apostel. Aber dann sagt er, ja, tauft sie, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. So, und zack, sind wir mit in diesem Auftrag drin, weil zu alles gehört offensichtlich dieser Auftrag selbst, diese Aussendung immer wieder von Jesus. Ihr werdet den Geist Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und werdet meine Zeugen sein. Das ist, der Geist wird ausgegossen, nicht auf ein paar Führungskräfte, sondern auf die ganze Gemeinde, auf alles Fleisch. Das heißt, der Auftrag gilt, und das ist vielleicht eine wichtige Unterscheidung, die wir manchmal nicht so im Blick haben, der Auftrag gilt der ganzen Gemeinde. Wir hören meistens, der Auftrag gilt mir persönlich, ich muss alle Völker zu Jüngern machen. Das ist eine gewisse Überforderung. Aber wir als ganze Gemeinde, ich habe euch das neulich zitiert vom Lausanner Kongress, 1974 haben die formuliert, die ganze Kirche verkündet das ganze der ganzen Welt das ganze Evangelium. Da sind wir alle mit drin, da sind wir alle mit gefragt. Aber wie verhält sich das nun? Also der Auftrag gilt jedem, aber es gibt offensichtlich einige, die besonders da eine Begabung haben und die mit ihren Erfolgsgeschichten normal Christen vielleicht eher frustrieren als ermutigen. Zwei Ansätze dazu, die uns vielleicht helfen können. Das eine ist, wenn ihr schon mal hier irgendwie ein Seminar oder eine Predigt über Gaben bei uns mitgemacht habt, dann kommt das jedes Mal, habt ihr das schon mal gehört von mir, das ist auch eine Formulierung, die sich bei Christian Schwarz findet, aber im Prinzip, was einfach biblisch ist, nämlich die Unterscheidung. Es gibt Gaben des Geistes, bestimmte Fähigkeiten, die der Heilige Geist gibt. Und es gibt das, was dieser Christian Schwarz Universalrollen nennt. Also Aufgaben, die jeder Christ hat. Wenn wir die Bibel richtig verstehen, gibt es eine besondere, und auch die Erfahrungen haben wir, es gibt eine Geistesgabe des Gebets, dass Leute besonders auch eine Berufung haben, auch eine Leidenschaft haben, auch eine Kontinuität haben im Gebet. Und das ist großartig, solche Leute zu haben. Aber das heißt nicht, dass wir das Gebet an die delegieren. Sondern jeder Christ ist natürlich eingeladen und aufgerufen, im Gespräch mit Gott zu sein. Ja? Es gibt, was gibt's noch? Es gibt die Gabe der Lehre. Ja, Gottes Wort weitergeben. Aber wenn du im Austausch bist, wenn du im Hauskreis sitzt, sagst du nicht, ich halte den Mund, ich habe nicht die Gabe der Lehre. Nein, jeder Christ soll sich natürlich mit Gottes Wort auseinandersetzen und auch das weitergeben, was er verstanden hat. Ich kann das jetzt durch die Gaben, es gibt eine spezielle Gabe der Prophetie, aber jeder Christ kann von Gott hören und vielleicht punktuell, vielleicht häufiger Impulse auch empfangen. Du betest für jemanden und der fragt, wieso hast du das jetzt gerade gebetet? So, ja, weißt du, ich kam hier gerade so. So, aha. Ja, der Heilige Geist redet durch dich. Und du musst kein großer Prophet für sein. Also es gibt da sozusagen graduelle Unterschiede. Ob jemand eine spezielle Gabe hat in einem Bereich, sag ich, okay, dann geht er auch rein, dann macht er auch weiter an der Stelle. Oder ob das was zu den Sachen gehört, die zu denen jeder Christ aufgefordert ist. Ja, also Gabe, Universalrolle. Man kann das dann noch weiter, Gabe, aus einer Gabe kann auch eine Berufung in Dienst noch wachsen. Also ist dann der Unterschied von jemand ist evangelistisch begabt zu jemand ist ein Evangelist, eine Evangelistin. Ja, das ist letztlich ist es auch nochmal graduell eine Steigerung. Das kann daraus wachsen oder vielleicht sagst du, ja, ich habe da eine Gabe, aber die ist bei mir im Ranking auf Platz 4 oder so und das passiert, kommt auch vor, nutze ich auch, aber eigentlich ist mein Hauptschwerpunkt woanders. So, da sind wir unterschiedlich. Ne? Gabe, Universalrolle. Wichtige Unterscheidung. Immer wieder kommt dieses Thema. Das zweite ist einfach biblisch. Ich springe mal in Epheserbrief mit euch. Und zwar Epheser 4. Da kommt der Evangelist nämlich vor. 4, Vers 11. Es ist nun auch... Er, also Christus, ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, oder er hat einige gesetzt als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Sprechen wir vom fünffältigen Dienst. Sie haben die Aufgabe, und sagen, ja, okay, zu evangelisieren, zu prophezeien, zu Aposteln oder so, zu lehren. Nein, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also Gott setzt diese bestimmten Dienste ein, gibt bestimmte Gaben, nicht nur, damit wir dann sagen können, oh prima, jetzt haben wir einen, der es macht. Ja, in unserer Kirchenleitung und so, ich kümmere mich da viel um so Admin-Sachen, Orga-Geschichten, Geschäftsführung, und die anderen sagen dann, wir finden es toll, dass du das machst, mit einer Betonung auf du. Ja? Ich finde es toll, dass du das machst. So, kennt ihr sowas? Das ist nicht die Idee hier, sondern Gott begabt einige Leute besonders in einem Bereich, in der Gemeinde, damit sie die anderen zurüsten, fit machen. Also der Evangelist soll selber evangelisieren, klar, aber er soll auch die ganze Gemeinde evangelistischer machen. Der wird andere mit einer evangelistischen Gabe, die werden das merken, ah, das ist hier irgendwie, wir sind hier aus dem gleichen Holz geschnitzt, die finden sich, aber auch die anderen im besten Fall eben nicht mit Geschichten erschlagen, die so grandios sind, dass man sagt, ja, das kann ich eh nicht, sondern ermutigen, Zeugen zu sein. Der Prophet, ja, gibt Weisungen weiter, aber ermutigt die Gemeinde, auf Gott zu hören und so weiter. Versteht ihr das Prinzip? Ne? Der Gott schenkt diese Gaben, damit sie eingesetzt werden, aber auch damit sie den ganzen Leib zurüsten. Das heißt, hier gibt es ein Zueinander. Wenn jetzt hier bei uns bei dem Thema Evangelisten sind, sagen, nein, nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Es gibt einige, die eine besondere Begabung haben und eine besondere Berufung haben, aber die ganze Gemeinde ist gerufen zum Zeugendienst. Und wir haben eben den Kolossertext schon mal gelesen, wir gucken uns den nochmal an und wir können feststellen, oder ich vorher kommt noch ein Zitat, genau, Michael Frost, Theologe, Missionswissenschaftler, der spricht von dem zweifachen Weg zur Evangelisation und baut hier auch auf Kolosser 4 auf. Und er sagt, evangelistische Mission funktioniert dann, wenn wir als Missionare in unserem eigenen Umfeld, da sind wir alle gemeint, wenn wir ein großzügiges, gastfreundliches, geistgeleitetes und Jesus-ähnliches Leben führen, das ist natürlich was, wo wir rein drin wachsen, und wenn begabte Evangelisten in unserer Mitte uns helfen, den Menschen um uns herum von Jesus zu erzählen. Das ist nicht nur eine gute Evangelisationsstrategie, das ist das biblische Modell. Also das ist die ganze Gemeinde, die gerufen ist, großzügig zu sein, gastfreundlich, geistgeleitet, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und da sind die nochmal besonders begabten Evangelisten, die das ganze Ding verstärken. Ja, und das sehen wir hier in Kolosser 4. Kannst mal weitergehen. Paulus sagt ja der Gemeinde, betet für mich. Das ist erstmal ja, sehr ermutigend. Wir gucken uns das Gebet nochmal genauer an im Detail. Aber also erstmal betet allgemein, ne, Ausdauer, Dankbarkeit und so. Dann speziell tretet für uns ein, betet für uns, Paulus und sein Team. Dass Gott uns eine Tür für seine Botschaft öffnet und so weiter. Also dafür, dass wir hier unseren evangelistischen Dienst machen können. Tür öffnen für die Botschaft, Geheimnis weitergeben, Geheimnis klar und verständlich verkündigen. Das ist der Dienst eines Evangelisten. Er betet dafür, dass das passiert. Ja, das ist der Blick auf Paulus jetzt in diesem Fall oder andere, die eine besondere Begabung haben. Und dann spricht er zur Gemeinde und sagt, was macht ihr? Betet ihr jetzt nur für mich, dass ich das mache und dann ist fertig? Nein, sondern ihr verhaltet euch klug oder seid weise, macht Gebrauch von Gelegenheiten, euren Glauben zu bezeugen, eure Worte sollen freundlich sein, mit Salz gewürzt, ihr sollt angemessene Antwort finden. Merkt ihr, das ist ein bisschen anders. Es geht in die gleiche Richtung. Die Botschaft von Jesus soll rüberkommen, aber verschiedene Menschen kriegen hier ein bisschen unterschiedlichen Auftrag. Wir gucken uns das gleich noch im Detail an. Also das Erste, wozu Paulus auffordert, ist für Gebet. Wir haben immer wieder gesagt, ohne Gebet läuft nichts. Seid beharrlich. Betet mit Ausdauer, voll Dankbarkeit, ohne in Wachsamkeit nachzulassen. Das ist ja schon mal eine Herausforderung, oder? Wie können wir das? Also wenn du ein sehr konstanter Mensch einfach bist, hilft das, aber das ist nicht jeder. Also ich habe es angefangen, mache ich es halt weiter. Ich glaube, was uns hilft, voller Ausdauer und voller Dankbarkeit zu beten, ist schlicht, dass wir auf ihn sehen, dass wir auf Jesus sehen. Dass wir nicht auf die Aufgabe sehen, ich muss jetzt noch beten, sondern oder auf die Not sehen vor allem. Wofür muss ich alles beten? Dass auch Augen dafür zu haben, ne, wie wir es vorhin gehört haben, auch in deinem Bild, das ist ganz wichtig. Aber zuerst kommen wir zu Jesus. Wir haben gesungen, Jesus, wir schauen auf dich. Und dann ist die Sache mit der Dankbarkeit nicht mehr schwer. Das heißt, selbst wenn du das, was du erbeten hast, in deinem Leben noch nicht siehst, du kannst immer damit anfangen, Gott zu danken, Jesus zu danken dafür, wer er ist. Wer er für dich ist. Was er am Kreuz getan hat. Wir sehen auf ihn, wir verstehen ein bisschen mehr, wer er ist. Und Dankbarkeit wächst daraus. Und wenn wir verstehen, wer er ist, wenn wir dann auch noch hören, was er uns für Verheißungen gibt, dann ist auch das Dranbleiben, die Ausdauer wird dann leichter. Wir sagen, Herr, du hast es doch gesagt, du willst es doch. Wenn du für deine Nachbarn betest, dass die Jesus kennenlernen, kann ich dir eine Sache garantieren, die sind Gott wichtiger, als sie dir sind. Ihm ist das ein größeres Anliegen, dass die sich bekehren als dir. Also du musst Gott nicht überzeugen, dass er die endlich auch mal auf seinen Zettel kriegt. Ne? Also kennst du das? Irgendwie, wenn du jemanden in der Behörde kennst, der da arbeitet, vielleicht kannst du den dazu bringen, dass der deinen Antrag mal ein bisschen weiter oben in dem Stapel unterbringt. So, ich sehe den hier, der liegt hier, also ist aber noch nicht bearbeitet und so, aber legst da jemand ein gutes Wort ein. So ist es nicht, wenn du betest. Das ist ja wieder dieser Antrag, der wurde hier noch überhaupt nicht bearbeitet. Der Chef weiß noch gar nichts von dieser Person. Natürlich nicht. Er ist es, der dein Herz bewegt, für diesen Menschen zu beten. Und es gilt auch für Gebet für andere Dinge. Wir kriegen Kraft im Gebet, wenn wir von seiner Verheißung her beten. Und dazu ist es übrigens hilfreich, wenn wir sein Wort kennen, dass wir aus dem Wort heraus beten können. Dass wir nicht irgendwas beten, was wir uns ausdenken, was auch mal schön wäre, sondern sagen, Herr, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Okay, hier steht das. Gott, bitte, jetzt. Also übrigens, wenn dir das irgendwie frech vorkommt, ist ein biblisches Gebet. Wo ist das? Psalm 27, Vers 8. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Mein Herz hält dir, Gott, dein Wort vor. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Hast du gesagt. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. David ist da sehr, sehr straight. Du hast doch gesagt, ich soll kommen, also hier bin ich. Du hast gesagt, ich soll dafür beten, also voller Ausdauer, Wachsamkeit nicht nachlassen, Dankbarkeit. Und deshalb ist uns das auch so ein Anliegen, wenn wir sind die ganze Zeit ja schon dabei, wer hier häufiger ist, hat das möglicherweise mitgekriegt, dass wir über unsere Hoffnungsfreunde sprechen. Wir sagen, einer unserer Werte, den wir jetzt formuliert haben, ist, wir sind Hoffnungsbringer. Die Hoffnung, die wir von Jesus empfangen haben, wollen wir weitergeben. Und konkret wollen wir Menschen in unserem Umfeld in den Blick nehmen. Als Menschen, denen wir Hoffnung weitergeben wollen, die Gott uns aufs Herz legt. Und das Erste ist nicht, dass wir losrennen und denen die Bibel irgendwo verpassen, sondern dass wir, diese Challenge haben wir formuliert. Erstmal zu klären, wen sehe ich denn da? Also theoretisch darf das jeder sein, der Hoffnungsfreund ist für dich, aber vielleicht hilft es dir, dich auf 1, 2, 3 Leute zu konzentrieren. Sagen, wer ist mein Hoffnungsfreund? Und dass du dann da reingehst, dass du sagst, ich will jeden Tag für diese Person beten. Und ich will gucken, dass ich vielleicht einmal in der Woche irgendwie einen Kontakt habe. Sei das eine WhatsApp-Nachricht, sei das mal so zu quatschen, wenn du den bei der Arbeit jeden Tag siehst, ist das leichter. Aber so auch nicht den Faden zu verlieren. Das ist, ich habe den mal vor einem halben Jahr getroffen, sondern ich bleibe auch dran. Ja, und es geht los eben mit dem Gebet. Bevor du irgendwas anderes machst. Und da wird Gott etwas vorbereiten im Leben dieses Menschen. Und Gott wird auch dein Herz verändern. Das ist ja immer der Trick, wenn wir beten. Denken, wir machen irgendwo anders was. Machen wir auch. Ist nicht nur Psychologie. Aber Gott verändert auch unser Herz, wenn wir für was beten. Und manchmal erleben wir, dass wir dann unsere eigene Gebetserhörung werden. Wenn wir die ganze Zeit beten, Herr, schenk doch, dass endlich mal jemand dem hilft. Ne? Wenn du lange noch dafür betest, klopft Gott dir auf die Schulter und sagt, ich hätte da mal eine Idee. Also, Gebet. Und dann sagt Paulus ganz konkret, betet für uns. Betet für mich, für mein Team. Wir haben die Leute, die wir demnächst aussenden, die sagen, betet für uns. Da können wir hier lernen. Wofür sollen wir beten? Können wir nochmal in den Text gucken. Das erste ist offene Tür. Betet für uns, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Manchmal versuchst du was weiter zu sagen und das Gefühl, du redest halt mit der Wand. Und da kannst du dann die Kraft erhöhen, aber du brauchst schon ziemlich viel Kraft, um da durchzukommen. Also Gebet für eine offene Tür. Und das hat wieder zwei Seiten, nämlich dass Gott da sein Werk tut und Menschen plötzlich, die immer verschlossen waren, plötzlich sagen, sag mal, wie ist das eigentlich mit deinem Glauben? Aber auch, dass du dich bereit machst oder der, für den gebetet wird, dass ich anfange, auch Ausschau zu halten nach offenen Türen. Sage, okay, das sind überhaupt Menschen, die Jesus erreichen will. Wo kann ich denn hier landen mit der Botschaft von Jesus? Also das ist das erste Gebet, dass Gott Türen aufmacht, dass Menschen sich bereit finden, dass da Gespräche möglich werden. Und wenn du merkst, dass natürlich, dass da irgendwo schon mal eine Gesprächsbasis ist, da sagt jemand, ja, kannst für mich beten. Samuel hat von einem Professor erzählt, wo einfach eine Beziehung wächst, wo man sagt, okay, da ist eine Möglichkeit, auch was zu teilen, dann können wir da weitergehen. Und dann ist das Zweite, dann können wir, und das ist eigentlich das zweite Gebet, Luther hat, glaube ich, damit wir das können, können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat. Übrigens, für das Paulus im Gefängnis ist. Also, das eine ist das Gebet, dass Gott eine Tür aufmacht. Das zweite ist, dass wir dann auch den Mut haben und die Geistesgegenwart, Gegenwart des Heiligen Geistes, durch diese Tür durchzugehen. Kennt ihr, ne? Da war eine super Gelegenheit. Hinterher ist das auch völlig klar. Hinterher weißt du auch genau, was du da ganz spontan hättest sagen können. Und Jesus verdammt uns dann nicht. Aber er will uns natürlich Mut machen und die Schritte leiten, dass wir dann auch durchgehen. Und dann, was machst du dann, wenn du durchgegangen bist, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann? Also wenn du dann irgendwas sagst, irgendwelche obskuren Geschichten dem erzählst und der weiß, guckt dich an wie ein Auto, dann fühlst du dich vielleicht gut, sagst, ich habe wieder evangelisiert, aber der weiß gar nicht, was du von ihm wolltest. Ne? Deshalb ist klar und verständlich ziemlich gut und da können wir für beten. Und ich habe schon jetzt wir gesagt, ne? Ich habe jetzt nicht gesagt, die 10%, die Gabe der Evangelisation haben, natürlich kannst du das für dich selber auch beten. Aber hier geht es um diesen klaren Dienst der Verkündigung, wo vielleicht nicht alle im gleichen Maß drin sind. Ich bin mal über ein Gebet gestolpert, habe keine Quellenangaben, weiß nicht mehr, wo das herkam, was ich ganz gut fand, Gebet für ein Divine Appointment. Ist auf Deutsch ein bisschen holprig, ich habe das göttliche Verabredung genannt. Also du bist in der Situation und merkst, okay, das hat Gott jetzt hier eingefädelt gerade, dieses Gespräch, vielleicht schon mal erlebt. Und das finde ich ganz hilfreich und es könnte eine Übung sein, sowas jeden Tag zu beten. Vielleicht möchtest du das mitnehmen. Vater, gib mir heute eine göttliche Verabredung mit jemandem, der hungrig nach Gott ist oder in Not. Gib mir das Gespür, wann es soweit ist und die Gnade, dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes die Liebe Jesu verschenken kann. Ja, dass die Menschen, die ich begegne, nicht nur so Hindernisse sind, wie bei so einem Computerspiel, wo wo du so drumherum manövrierst im Supermarkt oder wo immer du unterwegs bist, in der Mensa, sondern sag, okay, wen hast du hier? Wen hast du schon vorbereitet? Das ist übernatürlich, das ist Gottes Wirken. Also, Gebet für Evangelisten, Gebet aber auch für uns alle. Und dann spricht Paulus aber auch darüber, wie wir in unserem Alltag Zeugen sein können. Ich nenne den Punkt freundliche Zeugen gesucht. Freundliche Zeugen gesucht. Und das ist jetzt nicht als Gebet formuliert, sondern als Aufforderung, aber da drin steckt natürlich auch immer eine Aufforderung, Einladung zum Gebet. Das geht mit Gebet los. Vers 5. Wir haben es hier auch nochmal. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die draußen sind oder die nicht zur Gemeinde gehören, ist gemeint. Also klug oder seid weise gegenüber denen. Ich habe immer den Luther im Ohr, das ist hier in Neue Genfer. Kolosserbrief spricht viel von Weisheit. Zum Beispiel schon Kapitel 2. Vers 3, in ihm, in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Also, wenn du aufgefordert bist, in Weisheit mit deinen Mitmenschen umzugehen, gehst du wieder zur Quelle. Gehst du wieder zu dem, der die Weisheit in Person ist. Sagst, leite du mich, Herr, dass ich nicht Fragen beantworte, die keiner gestellt hat. Dass ich weiß, ist es jetzt dran zu reden, oder es ist jetzt dran, einfach nur da zu sein für diesen Menschen. Ne, ich denke immer an die Freunde von Hiob. Die hatten ihre beste Zeit in den ersten 7 Tage, wo sie einfach da waren, Mund gehalten haben. Und dann gibt es eben auch Zeiten zu sprechen. Hat ja Paulus auch schon gesagt, betet für mich, dass ich an der richtigen Stelle den Mund aufmache. Also wir brauchen diese göttliche Weisheit, die kriegen wir aus der Verbindung mit Christus. Und auch eine Klugheit, dass wir verstehen, was ist denn hier los? Wenn du unsere Freunde, die in ein anderes Land gehen, werden sich intensiv damit beschäftigen und sind jetzt in der Vorbereitung dabei, diese Kultur zu studieren. Na, wie funktioniert eine Schamkultur? Was unterscheidet die von einer Schuldkultur oder so? War ich neulich dabei. Spannendes Thema. Aber auch in deinem Umfeld, was beschäftigt denn die Leute? Du sagst, ich bin so heilig, ich guck nicht, was die gucken, ich höre nicht, was die hören, ich weiß auch gar nicht, was die denken, dann wird es halt schwierig, irgendwie ein Gespräch zu führen. Also das gehört hier auch zur Klugheit dazu, dass ich ein bisschen verstehe, was sind denn überhaupt Fragen, was bewegt die, das hat auch was mit Lernen zu tun. Also seid klug im Umgang mit denen, die draußen sind, die nicht zur Gemeinde gehören. Klingt so unfreundlich, ne? Aber es ist einfach, die Jesus noch nicht kennen. Und dann, Luther hat, kauft die Zeit aus. Das ist ein bisschen altmodisch hier, ist vielleicht verständlicher übersetzt. Ich glaube, das ist genau das, was gemeint ist. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, macht davon Gebrauch. Wiederum, das ist dieses, da ist eine offene Tür, jetzt will ich auch durchgehen. Nutzt die Zeit, den Zeitpunkt. Das ist im Griechischen das Wort Kairos, das ist also nicht einfach der Verlauf der Zeit, sondern, okay, das ist jetzt so ein Moment, den Gott gegeben hat. Und ich bin oft auch viel zu stumpf, ich mache dann Expeditionen irgendwo zum Einkaufen und bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber ich will da lernen, sensibel zu sein. Ich sage, was ist jetzt hier der Zeitpunkt? Vielleicht bin ich jetzt eigentlich nur hier, um mit dieser Person zu reden und die Einkäufe mache ich morgen oder ein andermal. Und das heißt auch, die Gelegenheit nutzen, die sich bieten, nicht Gelegenheiten zu erzwingen. Also wenn du Leute so ein bisschen impfen willst gegen das Evangelium, dann quatschst du Leute zu, die schon deutlich gesagt haben, dass sie nichts hören wollen. So, das ist einfach Negativwerbung. Dann der Nächste, der kommt, dem würde sagen, ach, bist du auch einer von denen? So, ne? Oder einfach total unsensibel so. Es ist oft aus der Liebe heraus und manchmal auch aus einem Druck heraus, dass ich denke, ich muss jetzt aber doch irgendwie nochmal was raushauen. Ich habe irgendwie versprochen, einmal im Tag jemand von Jesus zu erzählen. kann man als Challenge machen, ne, wenn man sagt, ja, das ist für mich eine gute Challenge. Aber wenn das dann heißt, ich schnapp mir jetzt noch irgendwen, weil es jetzt gleich Mitternacht ist, so wenn ich mit Duolingo noch nicht durch bin und gleich schlägt die Turmuhr. So, das ist nicht die richtige Herzenshaltung. Also, wo sind Gelegenheiten, die Gott gibt? Ich will lernen, die zu nutzen. Und wie sollen wir reden? Freundlich, gnadenvoll kann man hier auch übersetzen. Ist eigentlich, vielleicht sollte eigentlich klar sein, ne? Es geht nicht darum, Streitgespräche zu gewinnen. Das war sehr spannend bei Paulus auf dem Areopag in Athen. Er geht durch die Stadt, sieht ganz viele Tempel, wo verschiedene Götzen angebetet werden. Und es heißt, sein Herz ergrimmte in ihm. Ich bin Lutherleser. Ja? Ergrimmte in ihm. Er hat also richtig Hals gekriegt. Er sagt, dass die Menschen so gefangen sind von diesen Götterfiguren hier. Und dann fängt er an zu predigen, als sie ihn fragen übrigens. Dann erzähl mal, was du zu erzählen hast. Und dann haut er ihnen da seinen Grimm nicht um die Ohren, sondern er ist ganz diplomatisch eigentlich. Er fängt an, ihr lieben Athener, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken hoch verehrt. Und da habe ich einen Tempel gesehen für den unbekannten Gott. Und übrigens, ich kenne den. Ganz, ganz schlau und ganz freundlich. Ja, der beschimpft die nicht dafür, dass sie Jesus noch nicht kennen. Ist ja nicht ihr Problem, dass er jetzt erst kommt. Ne? Also, freundlich und mit Salz gewürzt. Da ist eine Würze, da ist auch eine Schärfe. Helmut Thielicke war Theologieprofessor in Hamburg. Der hat eine wunderbare Auslegung über die Bergpredigt geschrieben, wo er schreibt, wir sind Salz der Erde, nicht Honig der Erde. Ja? Also manchmal haben wir vielleicht ein Bedürfnis und wir leben in einer Zeit, die sehr harmoniebedürftig ist. Und wenn ich in die Welt gucke, brauchen wir auch ein bisschen mehr Harmonie, ist ja klar. Aber dass man dann vielleicht auch ein bisschen schärfere Dinge nicht sagen will. Aber unser Auftrag ist nicht nur Honig zu träufeln, sondern da, wo es sein soll, da, wo es der Geist leitet, da, wo es nötig ist, nicht da, wo wir uns präsentieren wollen als irgendwie harte Hunde. Ja? Da brauchen wir Leitung des Heiligen Geistes. Aber an der richtigen Stelle auch mal Klartext zu reden. Und das ist vielleicht das Salzbild dafür. Und das hat auch was mit Weisheit zu tun wiederum. Und dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Also hier ist so ein bisschen der Unterschied, wird hier deutlich. Es gibt Leute, die gehen los und predigen los, wo der Herr Türen öffnet, Evangelisation. Und es gibt alle Christen, die verantwortlich sind, Antwort zu geben. Ja, da, wo sich das öffnet, da, wo Möglichkeiten sind, dann auch von dem zu reden, was in dir ist an Hoffnung. Und übrigens, wenn es dir gerade schlecht geht und sagst, ich bin gerade gar nicht so hoffnungsvoll, kannst du aber vielleicht sagen, ich halte daran fest, dass bei Jesus Hoffnung ist. Und wenn es mir schlecht geht, gehe ich zu ihm. Und im Moment warte ich gerade. Also du musst nicht Storys erzählen, die du gerade gar nicht erlebst. Sag, wie toll das alles ist und dass du nur von Wolke zu Wolke springst oder so. Ein Zeuge hat den Auftrag, das zu sagen, was er gesehen hat. Und nicht das, was er hätte sehen sollen. Ja, da weiß dann die Polizei, okay, mit dem können wir nichts anfangen. Der erzählt uns nur, was wir hören wollen. Nein, das, was du erfahren hast. Du sagst, ja, ich habe gehört, Jesus schenkt mir Frieden, ich strecke mich danach aus, manchmal klappt's. So, das ist ein glaubwürdiges Zeugnis. Weil die sehen auch, wenn dir geht's eigentlich dreckig, aber du erzählst immer, wie toll alles ist. So, die Leute sind ja nicht doof. Ne? Also Antwort geben, da wo uns angemessene Antwort, da wo sie uns fragen, das haben wir auch bei unseren Werten mit drin, den Vers aus 1. Petrusbrief, der fällt da Bibellesern vielleicht gleich ein. 1. Petrus 3. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Luther ist ein bisschen schärfer, wenn jemand Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. So, jetzt mal Karten auf den Tisch, was ist denn da los? Antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden, wenn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Christus führt. Da ist gleich noch eine Challenge drin. Aber die Aufgabe ist, ein fragwürdiges Leben zu führen. Ein Leben, was Menschen anstößt, sagen, was ist denn da bei dir los? Und ich habe neulich davon gesprochen, in einer Predigt, dass man das auch als Ausrede nutzen kann. Sag, ja, ich möchte nicht so Leute überfallen. Ich warte einfach, bis die mich fragen. Und dann kannst du ja zurückfragen, okay, wann ist das letzte Mal passiert? Ja, ich warte noch. Ne? So, okay, so, vielleicht haben die noch gar nicht gemerkt, dass du Christ bist. Oder vielleicht ist dein Leben gar nicht so anders als das von allen anderen. Dann ist da vielleicht deine Herausforderung. Nicht eben irgendwie demonstrativ fromm zu sein, aber ja, jemand zu sein, der gerne gefragt wird oder wo Leute neugierig werden. Was ist bei dir anders? Nicht, warum bist du so komisch, sondern so, irgendwie du scheinst Hoffnung zu haben. Wie geht das in so einer Welt? Also, das ist der letzte Punkt, ein fragwürdiges Leben. Nur wenn du nett, weil du nett bist, kommen nicht die Leute und sagen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ja, die sagen, aha, ist ein netter Mensch, schön. Einiges haben wir schon gerade gehört hier bei Paulus, ne, wie so ein Leben aussehen kann. Auf den Punkt gebracht würde ich sagen, wenn in meinem Leben, wenn in deinem Leben das Wort Gottes sichtbar wird, in Wort und in Tat, das ist was Leuten auffällt. Also da geht jemand die zweite Meile mit. Da ist jemand einfach konsequent, hat einen Blick für andere. Das ist schon auffällig in dieser Welt. Und wenn du dann auch dich dabei klar zu Jesus bekennst, wie gesagt, nicht predigen, wo keiner gefragt hat, aber dass die mitkriegen, aha, der verbindet das mit seinem Glauben. Das ist was, ja, dann wissen die, aha, da kann ich auch mal nachfragen. Die Verbindung zu Christus muss deutlich sein. Und ich brauche die Verbindung zu Christus überhaupt, um so ein Zeuge zu sein. Und ich brauche die Verbindung, und da schließt sich jetzt der Kreis so ein bisschen mit den Evangelisten, ich brauche die Verbindung zur Gemeinde. Wir haben keine Berufung, das solo zu machen. Denn in der Gemeinde kommen Menschen zusammen, die einen mit mehr evangelistischer Gabe und andere mit weniger evangelistischer Gabe. Und es kommen Menschen zusammen, die Jesus schon länger kennen und Jesus noch gar nicht kennen. Und die können gemeinsam unterwegs sein, die können gemeinsam im Austausch sein. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der super da drin ist, Gastfreundschaft zu leben. Und ja, eine Atmosphäre zu schaffen, wo Leute sich gerne einladen lassen. Und der andere ist sehr gut darin, dann auch über Jesus zu reden. Und der dritte hat noch ein prophetisches Wort in die Situation von dem rein. Und dann ist der Leib in Aktion. Versteht ihr? Da kann wirklich was passieren. Da bist du nicht alleine da draußen, sagst, ich muss jetzt hier irgendwie Menschen bekehren, weiß gar nicht, wie das geht, sondern wir kommen als Gemeinde zusammen. Deshalb begeistert mich dieser Ansatz so, wo wir jetzt im Frühjahr weitergehen wollen mit den Hoffnungsgruppen oder früher mit Zellgruppen gesagt, genau das machen. Da sind nicht nur Hardcore-Evangelisten unterwegs, sondern der ganze Leib. Und es gibt hier Leute, die schleppen hier dauernd Leute an, sitzt einer. Und da gibt es aber andere, die nehmen die in Empfang sozusagen und gehen dann mit ihnen Schritte weiter. Und so ist das gedacht im Leib. Und da ergänzen wir uns mit den verschiedenen Gaben. Da braucht es mal jemand, der Lehrer ist, der ein bisschen mehr aus dem Wort Gottes erklärt und so weiter. Und so kommen wir da weiter. Zitat noch für euch zum Schluss, das ist hier die Langform. Julian war römischer Kaiser nach Kaiser Konstantin, der das Christentum angenommen hat. Und die Christen nennen ihn Kaiser Julian Apostata, das heißt der Abgefallene. Der hat also versucht, das Heidentum wieder einzuführen im Römischen Reich. Und der hat sich fürchterlich über die Christen aufgeregt. Warum? Weil die den Armen gedient haben. Moment mal, das habe ich hier... Wir müssen besondere Aufmerksamkeit auf diesen Punkt richten, schreibt der Kaiser, und damit Besserung bewirken. Denn sobald die ruchlosen Galiläer, damit sind die Christen gemeint, bemerken, dass die Armen von den heidnischen Priestern vernachlässigt wurden, übten sie sich in Wohltätigkeit, diese hinterlistigen Halunken. Und in ihren größten Bosheiten haben sie dank solcher Wohltaten für sie die Vorherrschaft errungen. Man hat gesagt, das ist so, wie man kleine Kinder mit Süßigkeiten anlockt, ist dann sein Vergleich. Und dann am Ende, das Ende ist, dass sie sehr viele in den Atheismus führen. Atheismus war sein Wort für Christen, weil die ganzen römischen Götter abgelehnt haben. Also er hat dann was Entscheidendes nicht verstanden. Aber da waren Christen, die den Armen gedient haben, die Tote beerdigt haben, die Pestkranke versorgt haben. Und dass der römische Kaiser sich aufgeregt hat, sagt hat, er befiehlt dann seinen Priestern jetzt gefälligst auch Nächstenliebe zu üben und so weiter. Aber die haben natürlich die Kraft von Jesus nicht und das funktioniert dann auch nicht wirklich. Und das ist so das letzte Aufbäumen der alten römischen Götter gegen das Evangelium. Also, ganz andere Situation als unsere. Aber wie sieht ein Leben aus, wo Leute dann auch mal nachfragen? Ich will dir Mut machen, dass du Ja sagst zu diesem Auftrag, den wir alle haben, Zeuge zu sein in deinem Alltag. Und ich will dir Mut machen, wenn du merkst, nein, Gott hat mir eine evangelistische Gabe gegeben. Ich weiß gar nicht, was die anderen hier für Probleme haben. Ich bin einfach da draußen unterwegs. Umarme diese Gabe, geh los, connecte dich mit der ganzen Gemeinde, weil die braucht dich und du brauchst die. Und lass uns füreinander im Gebet einstehen und für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich will nochmal dieses Gebet für ein Divine Appointment abschließen. Vater, gib mir heute, gib mir morgen, gib mir in der kommenden Woche eine göttliche Verabredung mit jemandem, der hungrig nach Gott ist oder in Not. Gib mir das Gespür, wann es soweit ist und die Gnade, dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes die Liebe Jesu verschenken kann. Beten, Herr, dass du uns leitest darin, dass du uns die Augen aufmachst für Menschen um uns her, dass du uns auch die Augen aufmachst für Menschen, die eine besondere evangelistische Begabung haben, dass wir sie freisetzen. Und dass wir zusammen feiern, wenn Menschen dich kennenlernen. Danke, dass du die Quelle der Hoffnung bist. Danke, dass wir diese Hoffnung weitertragen können. Amen.